The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them for periods of time, simply because that's the easiest, most efficient, and most valuable way to achieve these ends.
Herzlich willkommen zum Völkerrechts-Podcast, der Podcast zur Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Sophie Schubert und heute spreche ich mit Erik Tuchtfeld von unserem Podcast-Team. Hallo Erik.
Hallo Sophie. Wir haben gerade im Einspieler schon Edward Snowden gehört, der im Sommer 2013 die NSA-Affäre eingeleitet hat. Und er hat über die vollumfassende Überwachung gesprochen, die die NSA als amerikanischer Geheimdienst ausgeführt hat. Also die Erfassung, Speicherung und Auswertung nahezu sämtlicher digitaler Kommunikation. Und damit sind wir auch beim Thema der heutigen Sendung. Wir sprechen über das Recht auf Privatsphärenschutz im digitalen Zeitalter.
Eigentlich sollte diese Folge schon im Januar veröffentlicht werden, aber wegen Krankheit mussten wir die Veröffentlichung einfach verschieben. Und ab jetzt sind wir aber ganz normal wieder für euch da und dann auch wieder im ganz regulären Rhythmus in den kommenden Monaten.
Und weil wir mit dieser Folge etwas spät dran sind, haben wir uns dafür umso mehr Mühe gegeben und sprechen nicht nur über staatliche Massenüberwachung, wie sie Edward Snowden aufgedeckt hat, sondern auch über andere Dimensionen von Überwachung, über die intensive Überwachung im Einzelfall, beispielsweise durch Staatstrojaner und, das ist ein ganz anderer Aspekt, die Überwachung und Profilbildung durch Private, also den sogenannten Überwachungskapitalismus.
Und zu diesen drei Themen hast du mit Christina Harters gesprochen, die bei Amnesty International arbeitet. Aber vorab hören wir erstmal Isabel im Grundlagenteil. Sie erzählt uns, wie der EGMR, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, eigentlich schon vor einiger Zeit festgelegt hat, dass man sich gerichtlich gegen die Überwachung von Geheimdiensten zur Wehr setzen kann.
Die hochtechnisierte Totalüberwachungsdystopie ist längst nicht mehr nur Science Fiction. Ob Staatstrojaner, Gesichtserkennungssoftware, Vorratsdatenspeicherung oder Chatkontrolle, die technischen Voraussetzungen für ganz tiefgreifende Überwachung in allen Lebensbereichen, im physischen und im digitalen Raum, sind in großem Umfang mittlerweile gegeben. Im Rechtsstaat ist die minimalste rechtliche Voraussetzung, um das überhaupt alles einzusetzen, dass diese Möglichkeiten auch wirklich nur in den absolut notwendigen Fällen erstmal eingesetzt werden und dass selbst dann die Überwacher wiederum überwacht werden. Das Problem ist, wie man einen solchen Fall überhaupt zu den jeweiligen gerichtlichen Instanzen beispielsweise bringen kann. Wenn ich normalerweise als Individuum von einer möglicherweise rechtswidrigen Handlung des Staates betroffen bin, dann weiß ich das ja, kriege ich das in der Regel mit und kann das dann auch zu einem Gericht bringen und dem Gericht das sagen, was mir passiert ist. Wenn ich als Individuum befürchte, Opfer von Überwachung eines Geheimdienstes geworden zu sein, dann habe ich das Problem, dass die meisten Sachen, die Geheimdienste machen, eben geheim sind und die, wenn ich sie frage, können sie mir bitte bestätigen, dass ich überwacht werde, die mir das in der Regel nicht bescheinigen werden, sodass ich das dem Gericht auch nicht glaubhaft machen kann. Ich weiß gerade nicht, was genau mir passiert ist und ich kann dies daher eben auch nicht dem Gericht erklären oder beweisen. Und wie wir ja wissen, ist für die Zulässigkeit einer Klage meistens, insbesondere beim Verwaltungsgericht, erforderlich, dass ich zumindest irgendwie darlegen kann, dass eine mögliche Verletzung meiner Grundrechte vorliegt. Das war auch ein Problem in dem Fall Klaas und andere gegen Deutschland, den der EGMR schlussendlich im Jahre 1978 bereits entschieden hat. Damals hatte Deutschland ein paar Jahre zuvor im Rahmen der Notstandsgesetzgebung den Artikel 10 Absatz 2 Grundgesetz, also das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, geändert und auch ein entsprechendes Gesetz erlassen. Unter bestimmten Voraussetzungen war es jetzt möglich, dass Menschen nicht einmal nach Abschluss einer Maßnahme gegen sie und wenn sie explizit angefragt hatten, über eine Überwachung ihrerseits unterrichtet wurden, wenn es eben bestimmte Geheimhaltungsinteressen gab und dass dementsprechend auch der Rechtsweg mit ganz wenigen Ausnahmen ganz stark eingeschränkt werden konnte. Die Kläger waren allesamt deutsche Juristen und sie beriefen sich vor dem EGMR auf Artikel 8 EMRK auf das Recht auf Privatsphäre. Obwohl sie nicht wussten, ob sie jeweils überhaupt überwacht wurden und auch keine konkreten Anhaltspunkte dafür hatten. Die Bundesregierung trug im Verfahren vom EGMR dementsprechend auch vor, dass die Klage schon nicht zulässig sei und sie bekräftigten sogar später, dass die konkreten Kläger zu keinem Zeitpunkt Ziel von Überwachung waren. Das Problem war also, dass die Kläger möglicherweise keine Beschwer vortragen konnten. Der EGMR sah aber auch das Problem, dass Artikel 8 EMRK, das Recht auf Privatsphäre, weitestgehend unwirksam wird, wenn der Staat unbegrenzt geheime Überwachung betreiben kann, diese nie offenlegen muss und sich dafür nie rechtfertigen muss und den Klägern, den potenziellen Klägern, jeder Weg versperrt wird. Die angegriffenen Vorschriften betrafen in Abstrakten erst einmal alle NutzerInnen des Post- und Fernmeldesystems in Deutschland und bereits die drohende Überwachung, das Wissen um eine potenzielle Überwachung, schränkt eben die Kommunikationsfreiheit bereits ein, weil man sich ganz anders verhält. Das reichte dem EGMR zumindest für die Zulässigkeit der Klage und im Ergebnis wurde die Klage dann abgewiesen, allerdings im Materiellen, weil im Rahmen des nationalen Einschätzungsspielraums das grundsätzliche System der Überwachung, wie es hier gedacht war, noch durch eine Gefahr des Terrorismus gerechtfertigt werden konnte, sodass daher durch das abstrakte Gesetz jedenfalls keine Verletzung der klägerischen Grundrechte gegeben war. Später hat der EGMR eine ähnliche Linie auch bestätigt für andere Kommunikationsmittel, etwa im Fall Sacharow gegen Russland. Diese Fälle zeigen also, dass die bloße Tatsache von Überwachungsinfrastruktur bereits etwas an der Rechtsstellung auch nur potenziell Betroffener ändert und die zeigt, dass der EGMR auch erkennt, dass es, wenn die ungezügelte Totalüberwachung einmal eingetreten ist, schon längst zu spät ist.
Ja, im nächsten Teil werden wir ein Interview hören mit einer Person, die sich in einer NGO, also zivilgesellschaftlich für den Schutz der Privatsphäre im digitalen Raum einsetzt. Vielleicht auch noch allgemein an euch als Hinweis, dass es auch zu dem Thema wirklich eine ganz breite zivilgesellschaftliche Diskussion gibt oder auch einen Austausch und ehrenamtliches Engagement, dass, wenn ihr an solchen Themen Interesse habt, es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sich da zu engagieren. Vielleicht auch dazu noch in den Shownotes unter der Folge.
Ich freue mich sehr, dass heute Christina Hatters bei uns im Podcast zum Interview ist. Christina hat im Bachelor Politik und Recht an der Universität Münster studiert, danach einen Master of Laws in Public International Law an der Universität Groningen in den Niederlanden absolviert und einen zusätzlichen weiteren Master neben wissenschaftlicher Arbeit in International Affairs an der Hertie School absolviert. Jetzt arbeitet sie als Advocacy Officer bzw. Referentin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter bei Amnesty International Germany. Herzlich willkommen, Christina.
Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein kann.
Sehr schön, dass du da bist. Vielleicht können wir damit anfangen, Christina, dass du uns einmal erklärst, was machst du eigentlich genau bei Amnesty als Referentin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter?
Ja, also wie der Name schon verrät, meine Stelle ist vor allem thematisch zugeschnitten. Also ich beschäftige mich viel mit diesen Fragen rund um die Menschenrechte und wie sich beispielsweise die Gefahren, aber auch Chancen für diese Menschenrechte durch die Digitalisierung und digitale Entwicklungen verändern. Praktisch arbeiten wir als Organisation und ich als Referentin mit verschiedenen Hebeln, um unsere Ziele zu erreichen, nämlich die Stärkung dieser Menschenrechte. Ich habe ja einen juristischen Hintergrund und ich beschäftige mich viel mit sogenannter Advocacy-Arbeit. Das ist dann sowas wie beispielsweise, dass wir Stellungnahmen abgeben, zum Beispiel, wenn neue Gesetze entworfen werden oder eingeführt werden sollen. Aber auch viel klassische politische Arbeit, also dass wir uns mit EntscheidungsträgerInnen beispielsweise austauschen, ihnen unsere Einschätzungen zu verschiedenen Situationen geben und auch natürlich mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten. Das Ganze wird begleitet von viel Öffentlichkeitsarbeit. Also das heißt zum einen, dass wir natürlich auch mit der Presse zusammenarbeiten. Wir geben Interviews oder auch Hintergrundgespräche, wie ich es jetzt gerade tue. Aber wir haben auch eigene Kampagnen. Also beispielsweise hat jetzt gerade Amnesty Deutschland eine Kampagne, die heißt Unscan My Face. Eben darum geht, dass wir die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum verbieten wollen. Und zu guter Letzt, wir haben eine sehr große Basis an ehrenamtlichen Mitgliedern und auch mit denen arbeite ich eben auch als hauptamtliche Mitarbeitende zusammen.
Ja, wir werden auf die Kampagne, die du angesprochen hast, auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen, weil Menschenrechte im digitalen Zeitalter, ist ja auch das Thema der heutigen Folge im Allgemeinen, sind natürlich sehr, sehr groß. Und wir werden uns heute hier jetzt im Gespräch etwas auf die Privatsphäre im digitalen Zeitalter fokussieren. Und der rechtliche Anknüpfungspunkt für Privatsphärenschutz im Völkerrecht Der ist Artikel 17 des Zivilpakts und da heißt es, niemand darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jetzt klingt das nicht so fürchterlich digital. Hast du den Eindruck, dass der Menschenrechtsschutz im Digitalen trotzdem, jedenfalls in rechtlicher Perspektive, gewährt wird?
Ja, das ist ja auch kein Wunder, dass sich das erstmal nicht so wahnsinnig digital liest. Der Zivilpakt hat ja auch tatsächlich schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, ebenso die entsprechenden Formulierungen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Allerdings, und wir kennen das ja schon ab dem allerersten Jurasemester, wir haben ja eine Interpretation, die ja eben theologisch oder auch dynamisch sein kann. Und hier ist auch relativ klar die Meinung, die Interpretation dieser Artikels und die Anwendung muss mitziehen. Wir haben heute natürlich immer noch einen Schriftverkehr und schreiben immer noch Briefe, aber der ganz, ganz große Anteil unserer Kommunikation läuft eben elektronisch ab. Und es ist dann natürlich nicht so, dass der Staat nicht unsere Briefe öffnen kann, dafür aber unsere E-Mails mitliest, sondern die gleichen Regeln, die für die Privatsphäre sozusagen offline oder im analogen Raum gelten, der gleiche Schutz kommt dann eben auch im digitalen Zusammenhang zu tragen.
Jetzt gibt es ja verschiedene Dimensionen der Möglichkeit von Eingriffen in die Privatsphäre. Jedenfalls so drei Dimensionen, über die wir heute sprechen wollen. Das eine sind die Eingriffe im Einzelnen, die vielleicht eine besonders hohe Intensität haben, die sich gegen eine Person richten. Dann die Eingriffe oder Überwachungsmaßnahmen in der Breite, wo also die gesamte Bevölkerung einer bestimmten Form der Überwachung unterworfen wird. Und am Ende, darauf werden wir ganz am Schluss zu sprechen kommen, eben auch eine besondere Kategorie, nämlich Menschenrechtseingriffe durch Private und insofern und die Frage, inwiefern das überhaupt möglich ist. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, also intensive Eingriffe durch den Staat. Wenn man da an digitale Sachen denkt, dann kommen Schlagwörter wie staatliche Spyware, also was wie Staatstrojaner, kommen einem vielleicht in den Sinn. Es gibt die Debatte um Pegasus, also eine Spy-Software, die gezielt auch eingesetzt wurde gegen PolitikerInnen und JournalistInnen. Was ist dein Eindruck? Wie verhalten sich Staaten in Bezug auf das Recht auf Privatsphäre, wenn es um solche Möglichkeiten der Überwachung geht?
Grundsätzlich beobachten wir schon, dass der Schutz der Privatsphäre durch Staaten einfach nicht angemessen ist. Also wir haben zwar solche Kundungen, wie zum Beispiel die Resolution auf Privatheit, die alle 2 Jahre von der UN-Generalversammlung verabschiedet wird, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, das Recht auf Privatsphäre ist ein hohes Gut und auch im digitalen Kontext ist es geschützt. Allerdings, wenn dann Staaten die Möglichkeit haben, solche Spyware einzusetzen und an Kommunikation ranzukommen, die ihnen sonst vielleicht erschlossen bleibt, dann ist die Versuchung offensichtlich sehr, sehr hoch. Denn diese Enthüllungen rund um die Spyware Pegasus, an denen auch Amnesty International und unsere IT-ExpertInnen beteiligt waren, zeigen, es haben Staaten auf der ganzen Welt diese Spyware eingesetzt. Und das ist gleich aus mehreren Gründen problematisch. Also einmal haben wir den ganz offensichtlichen Zusammenhang, wenn beispielsweise MenschenrechtsverteidigerInnen oder JournalistInnen überwacht werden. Eine gezielte Überwachung durch den Staat muss, um rechtlich in Ordnung zu sein, auch erstmal einen legitimen Zweck verfolgen. Und jemanden zu überwachen, weil sie Positionsarbeit machen oder weil sie sich gegen das Regime aussprechen, verfolgt selbstverständlich keinen legitimen Zweck. Aber auch andere Staaten haben diese Software eingesetzt, unter anderem auch die Bundesrepublik Deutschland. Also es kam dann einige Monate nach den ursprünglichen Enthüllungen heraus, dass auch der BKA diese Pegasus-Spyware eingesetzt hatte oder in ihren eigenen Worten eine modifizierte Version von dieser Spyware. Und auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass hier Oppositionelle oder JournalistInnen überwacht wurden, stellen sich trotzdem Probleme im Hinblick auf die Privatsphäre. Beispielsweise, dass diese Programme, also diese Staatstrojaner, ohnehin die IT-Sicherheit von allen Bürgerinnen und Bürgern bedrohen. Ich erkläre das mal ganz kurz. Es ist so, als hätte ich einen Generalschlüssel und mit dem könnte ich in jedes Haus, jede Wohnung in der ganzen Bundesrepublik eindringen. Das heißt natürlich, dass ich nicht nur die Möglichkeit habe, dort Wohnungen zu durchsuchen, wo ich auch eine entsprechende rechtliche Anordnung habe, sondern tatsächlich sind die Wohnungen und Häuser von allen Personen dadurch betroffen. Und ähnlich verhält es sich eben in solchen Programmen. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht auch betont, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ein Recht auf eine IT-Sicherheit und Integrität ihrer IT-Systeme haben. Also da spielen gleich mehrere Faktoren miteinander zusammen, aber grundsätzlich ist der Einsatz von solchen Staatstrojanern und auch Spyware wie so wie Pegasus eine grundlegende Bedrohung für das Recht auf Privatheit.
Mir ist aufgefallen, ich habe mir die Resolution natürlich vorher angeschaut, auf die du gerade schon zu sprechen kamst. Es gibt nur zwei Stellen in der Resolution, in der die UN-Generalversammlung betont, dass sie deeply concerned ist. Und das betrifft also unter anderem, also es geht einmal um die technologischen Tools, die auch von der Überwachungsindustrie gefertigt werden, aber der negative Impact von Überwachung und eben dem Abfang von Kommunikation. Was ja ganz interessant ist, du hast es gerade schon geschildert, auf der einen Seite zeigen sich Staaten, hier sind es ja auch Staaten, auf internationaler Ebene sehr besorgt, auf der anderen Seite sind es eben diese Staaten, die ja dann im Inneren oft, aber eben auch natürlich durch Auslandsgeheimdienste, solche intensiven Überwachungstools auch einsetzen. Ihr als Amnesty International fordert ein Moratorium für den Export oder für den Handel mit Überwachungssoftware. Das wurde unter anderem angestoßen vom ehemaligen Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit David Kay, der dazu ganz treffend gesagt hat: "It is insufficient to say that a comprehensive system for control and use of targeted surveillance technologies is broke. It hardly exists." Also es gibt gar kein Kontrollsystem für solche Targeted Surveillance Technologies, also Maßnahmen für die Überwachung im Einzelfall, die dann besonders eingriffsintensiv ist. Was ist euer Ziel genau mit dem Moratorium? Wie stellt ihr euch das vor? Wie soll das durchgesetzt werden?
Ich finde, das Zitat, was du gerade vorgelesen hast, das bringt das auch total gut auf den Punkt und beantwortet auch in Teilen deine Frage. Wie kann es sein, dass man auf der einen Seite sich zu gewissen Prinzipien bekennt und auf der anderen Seite, dass ja die Umsetzung einfach scheitert. Und das liegt einfach daran, dass es kein besonders gutes System gibt für die Kontrolle. Wir haben es mit einem System zu tun, also einer Überwachungsindustrie und entsprechenden Kundinnen und Kunden, was ja im größten Teil auch eben Staaten sind, wo die Regulierung sehr schwierig fällt. Es ist nicht so, als wäre gezielte Überwachung auch durch digitale Mittel in keinem Fall zulässig. Das ist durchaus mit den Menschenrechten vereinbar. Allerdings muss es eben auch den Anforderungen genügen. Jetzt ist es so, dass wir in einer Industrie, die Spyware herstellt, exportiert und so weiter, es mit einer Industrie zu tun haben, die nicht besonders affin für Öffentlichkeit und Presse ist, die ja sehr gerne aus dem Verborgenen heraus operiert. Entsprechend haben wir aber auch ein Problem mit der Rechenschaft, die abgelegt werden muss. Und hier sind vor allem die Staaten in der Verantwortung. Also genauso wie Staaten beispielsweise Waffenhersteller kontrollieren, regulieren und auch ein Auge auf die Exporte haben, muss es möglich sein, dass im Rahmen von Überwachungssoftware darauf geschaut wird, gibt es hier ein Risiko oder sogar eine Wahrscheinlichkeit, dass diese Technologien oder dass diese Komponenten in ihrem Zielland oder Ort, wo sie hin transportiert werden, eben für Menschenrechtsverbrechen eingesetzt werden.
Und was erhofft sich Amnesty genau von dem Moratorium?
Die Idee hinter dem Moratorium ist erstmal auf den Stopp- oder Pauseknopf zu drücken, weil wir haben durch die Pegasus-Enthüllungen festgestellt, dass es die Spitze eines Eisbergs ist. Es ist zwar eine wahnsinnig große Spitze, aber wir wissen eben, dass das nur ein kleiner Bruchteil von dem ist, was wir überhaupt entdecken konnten. Und durch ein Moratorium gibt es uns erstmal die Zeit, zu evaluieren, zu verstehen, was das Problem ist und eben verbindliche Regeln für den Handel und den Einsatz in Zukunft zu entwickeln. Denn so ein beispielsweise völkerrechtlicher Vertrag, das kommt nicht von heute auf morgen. Also wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel der internationale Waffenvertrag ATT, wie der entwickelt wurde, oder beispielsweise Konventionen über Verbote von Landminen, das sind lange Prozesse. Und es kann aber nicht sein, dass in dieser Zwischenzeit, wenn das jetzt mehrere Jahre noch dauert, immer noch diese Spyware exportiert wird und gegen Menschen eingesetzt wird und das furchtbares Leiden verursacht. Deswegen ist die Idee dahinter, dass man erstmal pausiert, also das Moratorium ist quasi eine zeitlich befristete Aussetzung von diesem Handeln und Einsatz und dass man dann eben in Ruhe sozusagen evaluieren kann und dann ein verbindliches Rahmenwerk schafft, das eben die Menschenrechte schützt und respektiert.
Und das Moratorium selbst wäre aber auch ein völkerrechtlicher Vertrag, in dem Staaten sich gegenseitig verpflichten würden oder so eine Art Selbstverpflichtung der Staaten. Wie stellt ihr euch das vor?
alles und auch eine Mischung daraus ist möglich. Also es soll vor allem schnell gehen. Deswegen, wenn sich Staaten selbst verpflichten, wenn sie innerstaatlich entscheiden, sie werden keine Exportgenehmigungen mehr erteilen, wenn das die EU auf regionaler Ebene oder andere Organisationen entscheiden, all das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich ist es am wirksamsten, wenn das Moratorium global ist, sei es denn durch existierende Verträge in solchen Foren entschlossen oder beispielsweise durch die Vereinten Nationen. Es soll vor allem aber schnell kommen, damit nicht weiteres Leid verursacht wird.
Neben der gezielten Überwachung einzelner Personen ist ja ein großes Ding in der Überwachungsindustrie, soweit ich das überblicke, die zunehmende Erkennung von Mustern durch künstliche Intelligenzen, zum Beispiel im Rahmen von biometrischen Massenüberwachung. Da geht es also weniger darum, dass im Einzelfall eine Person besonders intensiv überwacht wird, sondern dass man zum Beispiel an öffentlichen Orten generell erkennen kann über biometrische Faktoren, welche Personen sich dort aufhalten. Jetzt hast du es gerade schon von eurer Kampagne gesprochen, die ihr selbst dagegen derzeit durchführt. Es gibt auf europäischer Ebene ein großes Bündnis, soweit ich das überblicke, mit Reclaim Your Face. Auf internationaler, globaler Ebene gibt es BenBS, also Ben Biometric Surveillance, was auch nah dran ist an Ben Bullshit, von der Abkürzung auf jeden Fall. Insofern scheint das wirklich sehr vielen Menschen, sehr vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen derzeit Sorge zu bereiten, was da kommt an biometrischer Massenüberwachung. Warum ist das so? Warum ist das so gefährlich?
Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, wie sich dieses Recht auf Privatheit eben zeitlich entwickelt hat. Und ich sprach ja darüber, wie Technologie sich verändert hat. Also wir schreiben jetzt, statt Brief schreiben wir E-Mails. Die Tatsache ist aber auch, dass die Möglichkeiten der Überwachung sich verändert haben. Also denken wir zurück an die Überwachung der Bevölkerung vor vielleicht 50, 60 Jahren. Also das erfordert ja einiges an Ressourcen. Also da müssen ja Personen teilweise wirklich die Telefonate abhören, Personen mitverfolgen, erstellen und so weiter und so fort. Heute laufen diese Prozesse automatisiert oder digitalisiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz beispielsweise. Und gerade Gesichtserkennungstechnologie ist ein sehr, sehr anschauliches Beispiel dafür. Also wenn ich in einer Stadt lebe beispielsweise, wo Gesichtserkennung großflächig eingesetzt wird, dann wird im Moment, wo ich meine Haustür verlasse, mein Gesicht schon erfasst und ich werde erkannt, ich werde identifiziert und im schlimmsten Fall wird alles sozusagen live mitverfolgt und auch abgespeichert. Das heißt, es entsteht über mich ein wirklich sehr, sehr, sehr detailliertes Bewegungsprofil, mit wem ich mich treffe, wie ich zur Arbeit komme morgens, ob ich einen Herzspezialisten besuche, weil ich eine gewisse Vorerkrankung habe. Es ist wirklich sehr, sehr erschreckend, in welchem Detail Informationen gesammelt werden können und auch eben in welchem Ausmaß, weil es ermöglicht tatsächlich, dass eine ganze Bevölkerung überwacht wird. Das andere, was so gefährlich ist an biometrischer Massenüberwachung, ist eben, dass es nicht nur das Recht auf Privatsphäre einschränkt. Und das gilt übrigens auch für gezielte Überwachung. Es schränkt einfach auch sehr viele andere Menschenrechte ein. Ich meinte auch gerade eben schon den Gang zum Arzt oder wenn ich in eine HIV-Beratungsstelle gehen möchte. Das betrifft mein Recht auf Gesundheit. Wenn ich Angst habe, demonstrieren zu gehen, weil dann vielleicht später jemand weiß, dass ich für oder gegen etwas protestiert habe, dann schränkt das ja auch mein Recht auf Versammlung ein. Ebenso die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Also die Liste geht weiter. Und wir sehen außerdem auch, dass das Recht auf Nichtdiskriminierung betroffen ist. Denn zum einen haben diese Technologien, die funktionieren leider nicht perfekt, auch gewisse Fehlerquoten, Fehleinschätzungen, die leider bei bereits diskriminierten und marginalisierten Gruppen deutlich höher liegen als bei der Mehrheitsgesellschaft. Aber wir sehen auch, dass sie repressiv eingesetzt werden. Also wenn wir beispielsweise nach China schauen und nach Xinjiang, ja, da unterliegt zwar die Gesamtbevölkerung einer sehr strengen Überwachung, aber insbesondere Minderheiten, wie beispielsweise die Uigurinnen und Uiguren. Also es ist wirklich schwer zu betonen oder genügend zu betonen, was für eine einschneidende Wirkung solche Massenüberwachung auch wirklich alle Menschenrechte haben kann.
Es sind ja die Chilling Effects, die du hier ansprichst für den ganzen Strauß an Menschenrechten. Wir haben eben auch gerade schon darüber gesprochen, wie wir jetzt als Juristinnen und Juristen solche Eingriffe prüfen, dass es einen legitimen Zweck braucht. Jetzt würden wahrscheinlich viele Menschen aus dem Sicherheitsbereich zum Beispiel argumentieren, vermutlich auch die chinesische Regierung, es ginge darum, Terrorismus zu verhindern, die bösen Menschen zu schnappen, damit die Guten in Ruhe und Frieden leben können. Wie begegnet ihr diesen Argumenten bei Amnesty, diesen Abwägungsfragen, wenn es eben auch darum geht, zum Beispiel das Recht auf Schutz von Leben der Menschen, die dann nicht von Anschlägen betroffen wären, in Erwägung zu ziehen?
Es ist gut und richtig, auch nicht kategorisch darüber zu sprechen, dass gewisse Sachen erlaubt oder nicht erlaubt sein sollten, denn gerade in den Menschenrechtsrahmen, das wir haben, sind ja durchaus Eingriffe in die Menschenrechte vorgesehen. Aber eben, wie du schon sagtest, muss dies gewissen Anforderungen genügen. Und gerade wenn es um die nationale Sicherheit geht beispielsweise, ist da meistens ja auch ein legitimer Zweck gegeben. Also man möchte beispielsweise Straftaten verhindern und damit andere Menschen schützen. Aber gerade in der Abwägung von der Notwendigkeit oder eben auch der Verhältnismäßigkeit scheitern gerade solche Instrumente der Massenüberwachung. Also einmal stellt sich natürlich die Frage nach dem, wie effektiv sind solche Maßnahmen überhaupt. Also da ist auch gar nicht besonders abschließend oder klar demonstriert worden, dass wirklich Überwachung diese Ziele erfüllen kann. Also zum einen geht es darum, dass wir es mit einer Technologie zu tun haben, die durchaus noch sehr, sehr fehlerhaft ist. Also auch dieser Testlauf, der in Berlin am Südkreuz durchgeführt wurde, hatte eine enorm hohe Fehlerquote. Und da fragt man sich auch wirklich, ist das jetzt so hilfreich, dass täglich x100 Fehlalarme ausgelöst werden? Und wird es wirklich auch jemanden von einer Straftat abhalten, weil sie wissen, irgendwo ist Gesichtserkennung? Und das andere ist eben überhaupt diese Frage, führt mehr Überwachung zu mehr Sicherheit? Oder sind es eigentlich auch soziale Gründe, sind es ökonomische Gründe, die man eigentlich durch eine ganz andere Politik angehen müsste? Aber die Frage der Verhältnismäßigkeit, da ist es dann sozusagen der letzte Punkt, woran es dann eindeutig scheitert. Es ist nämlich nicht verhältnismäßig, dass sämtliche Personen in einer Gesellschaft oder auf einer Straße oder in einer Stadt unter einen Generalverdacht gestellt werden und überwacht werden und dass ihre Bewegungen im Einzelnen nachvollzogen werden.
Was ich auch sehr interessant finde bei diesem Aspekt der biometrischen Massenüberwachung, ist, dass erkennbar ist, was der Unterschied zwischen dem Recht auf Privatsphäre im Internet und im digitalen Zeitalter, warum das eine deutlich weiter ist als das andere, denn das hat ja nichts mit dem Internet zu tun, wenn ich auf der Straße mich bewege, aber es sind natürlich die Möglichkeiten der Digitalisierung, die hier für analoge Überwachung, also für Überwachung im analogen Raum auch genutzt werden können. Was die Digitalisierung darüber hinaus noch auszeichnet, ist die Privatisierung des öffentlichen Raums. Dann geht es auch wieder Richtung Internet. Das Internet als ein großer öffentlicher Raum, der ausschließlich in privater Hand ist. Und mit dieser privaten Macht, mit dieser Macht, die Private bekommen haben, steigt auch ihre Verantwortung. Und man merkt zum Beispiel in der von dir angesprochenen UN-Resolution, dass die Generalversammlung an verschiedenen Stellen eigentlich über eine gesamte Seite hinweg Business Enterprises anspricht. Also Private, die ja in der klassischen Menschenrechtskonzeption berechtigt und nicht verpflichtet sind, Menschenrechte einzuhalten, denn verpflichtet sind zuallererst einmal Staaten. Wie geht ihr damit bei Amnesty um? Sind eure Adressaten, die Adressaten eurer Forderungen ausschließlich Staaten oder findet ihr, dass auch Private in Verantwortung genommen werden müssen?
Als Organisation adressieren wir tatsächlich beides. Also die klassischen Subjekte des Völkerrechts sind ja bekannterweise die Staaten und sie tragen ja auch die vorrangige Verantwortung dafür, dass Menschenrechte respektiert, geschützt und erfüllt werden. Deswegen drängen wir auch gerade im Zusammenhang von Privaten oder auch Unternehmen darauf, dass Staaten eben dafür sorgen, dass wieder mal das richtige Rahmenwerk existiert, damit solche Verstöße nicht nur gewissen Regeln unterliegen, sondern eben auch geahndet werden können. Aber auch Unternehmen, und das ist eine Entwicklung der letzten paar Jahrzehnte, auch denen kommt eine größere und größere Verantwortung unter dem Völkerrecht zu. Es gibt ja auch die Guiding Principles on Business and Human Rights der UN. Und hier wird beispielsweise festgestellt, dass während es Staaten sind, die vor allem die Menschenrechte beschützen und erfüllen müssen, trifft allerdings auch Unternehmen die Verantwortung, mindestens die Menschenrechte zu respektieren. Sie dürfen also nicht aktiv gegen die Menschenrechte von Personen verstoßen. Und genau das beobachten wir aber. Ich glaube, es ist vielen, vielen bekannt. Also das klassische Beispiel aus dem Bereich Wirtschaft und Menschenrechte ist eben, wenn ein Unternehmen verantwortet, dass beispielsweise irgendwo Öl ausläuft und sie entsprechend die Menschen entschädigen müssen oder dass sie dafür sorgen müssen, dass so ein Leck wieder aufgeräumt wird oder dass die Umwelt wiederhergestellt wird. Aber auch im Online-Kontext sehen wir solche Konstellationen.
Wenn du über Online-Plattformen und das Recht auf Privatsphäre sprichst, dann kommt mir natürlich das in den Sinn, was teilweise als Überwachungskapitalismus, als Surveillance Capitalism beschrieben wird, also das gezielte Anlegen von Profilen von Individuen zum Beispiel, damit man ihnen Werbung ausspielen kann, damit man genau weiß, was sie interessiert, wofür sie sich begeistern, damit sie so lange wie möglich auf einer Plattform verbleiben. Also das, was insbesondere die sozialen Netzwerke, die vermutlich die allermeisten von denen, die auch heute zuhören, nutzen, sich zunutze machen, um ihr Produkt bestmöglich zu verkaufen. Ist das etwas, was euch umtreibt, diese Art der Profilbildung durch Big Tech?
Ja, definitiv. Also gerade diese sogenannte Überwachungswerbung, also Werbung, die ausgespielt wird auf Basis von einer wirklich ausufernden Datenwammerei, das ist in unseren Augen genauso ein Verstoß gegen das Recht auf Privatsphäre, das eben von einem Unternehmen gegenüber Privatpersonen begangen wird. Und wie ich auch schon vorher gesagt habe, das ist ja nicht nur eine Einschneidung in das Recht auf Privatsphäre, sondern sehr viele andere Menschenrechte, die damit zusammenhängen. Wir sehen ja zum Beispiel auch, dass je nachdem, wie sich Netzwerke verhalten, beispielsweise auch die Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit von Personen eingeschränkt werden kann.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieses Interviews, aber man könnte jetzt ja bei dem, was du beschrieben hast von der Profilbildung, auch ganz ketzerisch fragen, warum ist das überhaupt schlimm? Also sollen sie doch meine Daten haben, was betrifft mich das in meinem echten, in meinem analogen Leben überhaupt?
Ja, das ist auch eine ziemlich weit verbreitete Einstellung, dass man immer noch so ein bisschen trennt zwischen dem in Anführungsstrichen richtigen Leben und dieses Online-Leben, als wären das irgendwelche Sims, die aber in so einem Paralleluniversum existieren. Aber wir sehen schon, dass einfach durchaus sich einfach die analoge und digitale Welt sehr stark beeinflussen und auch wirklich in so Verstärkungsschleifen reinkommen. Also ein gutes Beispiel dafür ist eben, wie Algorithmen funktionieren und teilweise auch gewisse Inhalte verstärken. Amnesty International hatte im September vergangenen Jahres eine umfassende Studie dazu veröffentlicht, wie die Algorithmen von Meta, ehemals Facebook, aktiv dazu beigetragen haben, dass die Hassbotschaften gegen die Rohingya-Minderheit in Myanmar verbreitet wurden und eben auch dazu geführt haben, dass die Verfolgungen und die Gewaltausschreitungen im echten Leben, also in der analogen Welt, deutlich verstärkt wurden. Und genau in dem Zusammenhang kommt auch sie als Unternehmen eben auch eine Verantwortung zu, entsprechend auch die Personen, die davon betroffen sind, zu entschädigen.
Vielen Dank, liebe Christina, für all diese Erklärungen. Das war ein sehr interessantes Interview. Dankeschön.
Dankeschön.
Sie halten an den Instrumenten der Massenüberwachung fest und sie handeln und hehlen selbst mit Sicherheitslücken. Wer so agiert, der dokumentiert sein eigenes Unverständnis bei einem der drängendsten sicherheitspolitischen Themen unserer Zeit, meine Damen und Herren.
Jetzt im O-Ton hat Konstantin von Notz gerade, damals noch als Oppositionspolitiker vor ungefähr 2 Jahren, auf ein ganz interessantes Paradoxon hingewiesen, dass nämlich der Staat auf der einen Seite versucht, Sicherheit zu schaffen für seine Bürgerinnen und Bürger, indem er sie anhält, Verschlüsselungssoftware zu verwenden, möglichst sichere Messenger zu verwenden, auf der anderen Seite aber eben auf unsichere Kommunikation und unsichere Technik angewiesen ist, um die eigenen Überwachungsmaßnahmen ausführen zu können. Kein Staatstrojaner kann installiert werden auf einem Handy oder auf einem anderen informationstechnischen System, was keine Sicherheitslücken hat. Keine Kommunikation kann überwacht werden, wenn sie verschlüsselt ist. Sowohl bei Massenüberwachung als auch bei Individualüberwachung heißt es also, wenn Menschen sicher kommunizieren, sind sie nicht nur vor privaten oder vor fremden Staaten geschützt, sondern eben auch vor dem eigenen Staat. Und das führt dazu, dass der Staat und die Sicherheitsbehörden, die eigentlich für die Sicherheit verantwortlich sind, ein Interesse daran haben, dass man unsicher wird und unsicher kommuniziert, damit sie ihre Überwachungsmaßnahmen durchführen können.
Zu diesem Paradox kommt hinzu, dass das Interview auch leider stark zeigt, wie Überwachung nicht nur auf Privatsphäre, sondern letztlich auch auf ganz andere Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit oder auch das Recht auf Gesundheit Einfluss hat und durch einen Chilling-Effekt Einschränkungen kreieren kann. Und das ist aber sehr schwierig einzuschätzen, wie weit diese Eingriffe da eigentlich gehen. Und häufig ist es den GrundrechtsträgerInnen auch gar nicht unbedingt bewusst. Und das hat dann eventuell auch wieder Auswirkungen auf die Verhältnismäßigkeitserwägungen.
Ja, so ist es. Die Privatsphäre ist so eine Art Vorfeldrecht, die notwendige Bedingung für die Ausübung anderer Rechte. Ohne Privatsphärenschutz kann man seine Meinung nicht frei äußern, sei es im privaten, im familiären Rahmen oder sei es auch im öffentlichen Raum, wo man vielleicht auf Anonymität dann angewiesen ist, um seine Meinung frei äußern zu dürfen und keine Repressalien im unmittelbaren persönlichen Umfeld fürchten zu müssen. Gerade dann, wenn man sich vielleicht in einer gesellschaftlichen Position befindet, die nicht so stark ist. Gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, mit der zunehmenden Überwachung im Internet, dass es das Phänomen gibt, dass man soziale Probleme durch technische Lösungen bekämpfen möchte. Also man hat ein bestimmtes soziales Problem, Menschen kommunizieren aggressiv oder Menschen tun Dinge im Internet, die schlecht sind. Und man versucht dann gar nicht so sehr zu bekämpfen, wie kommt es zu diesen Dingen, sondern sagt nur, wenn wir die überwachen oder wenn wir es schaffen, es schwerer für sie zu machen, sich so zu verhalten, technisch, dann wird das gesellschaftliche Problem auch nicht mehr auftauchen. Dieses Phänomen nennt man Solutionism. Und ich glaube, dass das sehr bedenklich ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man soziale Probleme auch als solche erkannt und dann soziale, gesellschaftliche Lösungen dafür sucht, nicht einfach nur mehr Technik.
Ja, all diese Punkte zeigen, dass es wirklich einen großen Handlungsbedarf gibt, eine Art von verbindlichen Regeln für den Schutz der Privatsphäre zu entwickeln oder zumindest sie stärker durchzusetzen, die bestehenden Regeln. Und ob das vielleicht in Zukunft in einem internationalen Vertrag geschehen wird, ist vielleicht doch noch etwas fraglich, weil zurzeit man ja eher weniger Kooperation zwischen Staaten für den Abschluss von neuen Verträgen sieht. Also wir nicht mehr so starke Verrechtlichungstendenzen wie zum Beispiel noch in den 90er Jahren erkennen können. Aber man könnte eben auch daran arbeiten, bestehende Normen weiter zu interpretieren oder auch den Norminhalt klarer zu verdeutlichen oder vielleicht auch eine Koalition von willigen Staaten zu schmieden, um zumindest da dann voranzukommen auf diesem Feld.
Ja, und mit dieser Einschätzung und diesem Ausblick kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen und Kommentare auf Social Media oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@völkerrechtsblog.org. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke auch von mir und bis zum nächsten Mal.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Duchtfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Daniela Rau.